Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Damit Fritz Walter auch mal in einer Mediensendung vorkommt, die Fußball-Ikone aus Kaiserslautern, dafür mussten wir heute ganz tief in unser Archiv steigen. Und wir haben dieses kleine Stück Fußball-Mediengeschichte ausgegraben.
Liebe Sportfreunde, der Werbeslogan, wer den Ball liebt, liebt den Kicker, ist einer der besten, die ich kenne. Was jeder weiß, ich liebe den Ball. Und was auch jeder gern wissen soll, ich liebe den Kicker.
Toll. Fritz Walter liebt den Kicker oder Kicker. Sowas ist selten zu hören und bei uns auch nur deswegen, weil der Kicker heute 100 Jahre alt wird. Was geworden ist aus dem Fußballmagazin, mal abgesehen von textablesenden Fußballern, das schauen wir uns gleich an. Und wir kümmern uns vorher um etwas deutlich Ernsteres, um Anschuldigungen gegen einen ehemaligen Journalisten in Russland und die Frage, ob das ein weiterer Angriff ist auf die Pressefreiheit in dem Land. Ivan Safronow hat bis vor wenigen Monaten als Journalist gearbeitet in Russland. Und in seiner Zeit als Journalist hat er zum Beispiel Skandale in der Rüstungsindustrie aufgedeckt, was der russischen Regierung nicht so richtig gefallen haben dürfte. Vergangene Woche ist Ivan Safronow festgenommen worden und jetzt haben ihn die russischen Behörden angeklagt wegen Landesverrats. Tilko Gries, unser Korrespondent in Moskau, was werfen ihm die Behörden genau vor?
Die Behörden, darunter der Inlandsgeheimdienst FSB, werfen Ivan Safronow vor, er habe Staatsgeheimnisse verraten an den tschechischen Geheimdienst und damit an einen NATO-Staat. Welche Geheimnisse das genau sind, worum es genau geht, wann das genau gewesen sein soll, in welchem Umfang, das alles ist nicht bekannt. Bekannt ist nur seit gestern, dass er das Ganze verschlüsselt haben soll, also seine Daten verschlüsselt haben soll und die dann übergeben haben soll. Seine Verteidiger sagen, da wir auch wenige Details wissen darüber, ist es einigermaßen schwierig, unserer Arbeit nachzugehen, also unseren Mandanten zu verteidigen. Vieles daran ist nicht öffentlich. Die Behörden verweisen eben auf die Staatsgeheimnisse, also das ist sozusagen ein logischer Kreis. Man dürfe das nun mal eben nicht öffentlich machen und deswegen ist er nun wegen Landesverrats angeklagt.
Könnte das aber trotzdem, auch wenn man nicht so viel weiß, zumindest irgendwie damit zusammenhängen, dass er eben als Journalist gearbeitet hat und da auch viel Negatives ans Licht gebracht hat?
Also diesen Zusammenhang stellen neben den Behörden, die Behörden stellen diesen Zusammenhang natürlich nicht her, aber jeder andere im Prinzip stellt ihn schon her, der sich für diesen Fall interessiert. Der Paragraph Landesverrat ist außerordentlich gummiweich formuliert. Ich habe ihn auch nochmal nachgelesen. Darunter kann journalistische Tätigkeit fallen, darunter kann Recherche fallen, darunter kann das Sammeln von Informationen fallen. Das muss tatsächlich noch nicht einmal so abgelaufen sein, wie ihm jetzt vorgeworfen wird. Aber natürlich, wir müssen festhalten, es ist schon möglich, dass es so vorgekommen sein kann. Der Kreml sagt, es habe nichts mit der journalistischen Tätigkeit, mit den Artikeln zu tun. Zum Beispiel ist vor 2-3 Jahren ein Artikel erschienen von ihm in der Zeitung Kommersant. Da ging es um die Lieferung von Kampfjets an Ägypten. Dieser Artikel ist inzwischen gelöscht. Das ist in der Tat so ein Scoop gewesen, der als Begründung dafür herhalten kann, zumindest in den Spekulationen, dass das etwas ist, was ihm jetzt natürlich nicht öffentlich und nicht bewusst, aber zwischen den Zeilen zur Last gelegt wird.
Wir haben ja beide schon thematisiert, dass er als Journalist gearbeitet hat, also in der Vergangenheit. Warum hat er eigentlich aufgehört, als Reporter zu arbeiten? Warum hat er das dann nicht mehr gemacht?
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil es auch die Antwort sagt viel darüber aus, wie Journalisten arbeiten können in Russland. Er war viele Jahre bei der Zeitung Kommersant. Früher eine sehr freie Zeitung, eine Zeitung mit guten journalistischen Standards. Und irgendwann kam sie in die Hände von Alisha Usmanov, ein Oligarch, der zu den Oligarchen gehört, die mit dem Kreml den folgenden Pakt eingegangen sind. Sie geben Zeitungen heraus und sorgen dafür, dass in den Zeitungen bestimmte rote Linien nicht überschritten werden. So eine rote Linie, es gibt noch eine andere neben der Kampfjet-Geschichte, die der betreffende Safronow wohl überschritten hat. Er hat eine Geschichte darüber geschrieben, dass Valentina Matwienko, die ist Vorsitzende des Föderationsrates, das ist sozusagen der Senat in Russland, dass die abtritt. Das wird nicht sehr gemocht, wenn solche Dinge geschrieben werden. Diese Geschichte Kann auch ein Grund dafür sein, dass Safronow mehrfach rote Linien überschritten hat. Er ist dann zu einer anderen Zeitung gegangen, die bis vor kurzem auch noch verhältnismäßig gut und viel schreiben konnte, was sie wollte. Vedomosti, ihr Name. Diese Zeitung hat vor wenigen Monaten einen kremltreuen Chefredakteur bekommen und dann ist Safronow auch da gegangen und ist zur Raumfahrtbehörde gegangen, hat dann für den Staat angefangen zu arbeiten, für Roskosmos, das ist die russische Raumfahrtbehörde.
Und dass ihm jetzt bis zu 20 Jahre Haft drohen, wie beurteilen das seine ehemaligen Journalistenkolleginnen und Kollegen?
Die allermeisten halten diese Ermittlungen für politisch bestellt. Sie wehren sich, sie schreiben Appelle, sie veröffentlichen Briefe und sie haben sich auch in die Öffentlichkeit gestellt, sogenannte Piketty, wie man auf Russisch sagt. Das sind Einzeldemonstrationen, da hält ein einzelner Mensch ein Plakat hoch. Mehr ist nicht erlaubt, laut Versammlungsrecht, es sei denn, man beantragt es und so weiter, aber dann kriegt man es meistens nicht genehmigt, also mehr ist nicht erlaubt. Aber zu Corona-Zeiten ist auch das nicht erlaubt, meinte jedenfalls die Polizei. Die allermeisten standen nur wenige Sekunden oder wenige Minuten dort und sind dann festgenommen worden. Also da sind auch schon Festnahmen und Strafen ausgesprochen. Das steht dafür, dass die journalistische Atmosphäre, die letzten Freiräume immer enger werden, immer kleiner werden. Hier stehen einzelne Journalisten gegen die große Macht des Staates und seiner Geheimdienste. Wir haben gesagt, die Anklage steht jetzt im Raum. Es wird zu einem Prozess kommen. Das wird ein Prozess wohl werden, an dessen Ende eine Strafe, vielleicht eine Gefängnisstrafe für diesen Journalisten steht.
Unser Russland-Korrespondent Tilko Gries über den ehemaligen Journalisten Ivan Safronow, dem die Behörden Landesverrat vorwerfen. Und auch in der Türkei müssen sich Journalistinnen vor Gericht verantworten. Zum Beispiel die deutsche Journalistin Meşale Tolu. Ein schnelles Ende des Prozesses gegen sie ist nicht zu erwarten. Das Gericht hat sich heute auf Februar kommenden Jahres vertagt. Die deutsche Presseagentur berichtet, dass einer von Tolus Anwälten verlangt habe, dass die Anschuldigungen erst weiter untersucht werden müssen. Dass eine Zeitschrift schon ganz schön viele Jahre auf dem Buckel hat. Das zeigt sich oft auch daran, dass es so Werbespots von dieser Zeitschrift gibt, die schon ein bisschen Staub angesetzt haben und aus heutiger Sicht irgendwie, ja, putzig wirken, alleine schon wegen der Musik.
Wer sich informiert, steckt mittendrin. Kicker Sportmagazin bringt's. Packend bebildert, voller Hintergrundinformationen.
Dabei ist der Kicker sogar noch deutlich älter als dieses Werbevideo. Die Zeitschrift für alle Fußballfachsimplerinnen feiert heute 100. Geburtstag und wird auch von Leuten gelesen, die tief drin stecken im Fußballgeschäft, zum Beispiel vom Ex-Profi Thomas Broich.
Also als es bei mir prima lief und ich im Kicker geile Noten eingeheimst habe, da hat das Kickerlesen natürlich viel Spaß gemacht. Wenn dann irgendwann mal so eine Krise kommt, vielleicht man auch nicht so ganz wohl gelitten ist von einem Schreiberling, dann kann sich das mal ins Gegenteil verkehren. Also gemischte Gefühle als Profi.
Thomas Broich weiß, wovon er spricht, wenn er über den Kicker redet. Knapp 200 Spiele hat Broich für Vereine wie Gladbach, den 1. FC Köln oder Wacker Burghausen gemacht. Das hieß auch 200 Mal das, wofür der Kicker bekannt ist. Spielerbewertung in Form von Schulnoten. Das sei natürlich eine subjektive Beurteilung gewesen und Trainer hätten sich auch niemals von Kickernoten leiten lassen. Dennoch...
Also ignorieren, glaube ich, kann man es nicht. Dazu ist das Blatt einfach zu wichtig und auch zu präsent in diesem Kontext.
Heute kennt Thomas Broich auch die andere Seite der Berichterstattung. Der Ex-Profi arbeitet als Co-Kommentator und analysiert Spiele, unter anderem für die Sportschau. Eine Arbeit, für die vor allem der Statistikteil im Kicker sehr wichtig sei.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, mich ohne einen Kicker auf meine Projekte vorzubereiten, weil du hast einfach Noten, Assists, Laufleistungen, Formationen, die erklärt werden, besprochen werden, Spiele. Da ist unheimlich viel Information da.
Broich sagt, das sei einer der Gründe, warum der Kicker bei Profis gut ankommt, aber nicht der einzige.
Ich glaube, was alle schätzen, ist, dass der Kicker nicht boulevardesk ist.
Daran mangelt es der Bundesliga-Berichterstattung nämlich nicht. Vor allem nicht online. Meldungen über Transfergerüchte, Instagram-Postings oder zuletzt sogar Friseurbesuche einzelner Profis erzeugen seit Jahren eine Art Grundrauschen, das unter anderem durch starke Zuspitzung funktioniert. Außerdem bleibt der Wahrheitsgehalt teils sehr vage, zum Beispiel wenn über Spielerwechsel spekuliert wird.
Das ist ein Segen für uns,
meint Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, denn
nicht die schnellste Nachricht, sondern die schnellste zutreffende Nachricht ist das, was wir liefern wollen und es ist auch das, was von uns erwartet wird.
Der Kicker sei aus Tradition nahe dran. Bei jedem Bundesliga-Verein sei mindestens ein Reporter vor Ort, der für alle Kanäle schreibe, weil Online- und Printredaktionen seit 2014 verzahnt sind. Zudem gäbe es ein großes Korrespondentennetz für ausländische Ligen und für die unteren Spielklassen.
Was uns auszeichnet, ist sicherlich eine Kontinuität. Sowohl bei der festangestellten Mannschaft als auch bei unseren Korrespondenten haben wir ein Team, das zwar immer wieder erfrischt und ergänzt wird, aber doch auch eine unglaublich stark gebündelte Erfahrung.
Der 100. Kicker-Geburtstag ist auch Thema in anderen Redaktionen. Bereits seit einigen Wochen sind ausführliche Dokumentationen der ARD-Sportschau und der Sportplattform DAZN online. In beiden Dokus wird es für den Kicker kritisch, wenn es um sein Verhältnis zur aktiven Fanszene geht. Von dieser habe der Kicker keine Ahnung, aber trotzdem eine Meinung, so der Vorwurf. Oder wie es Philipp Köster, Chefredakteur des Magazins 11 Freunde in der Sportschau-Doku sagt.
Der Kicker weiß, wie wichtig die Anhänger fürs Spiel sind. Es wird ja sehr, sehr häufig dann geredet vom 12. Mann. Aber gleichzeitig sind so Fanbelange, Fankultur dem Kicker irgendwie suspekt, weil man sich dort auf ein Gebiet bewegt, das man nicht so richtig versteht, das man auch nicht so richtig beschreiben kann. Ich glaube, Fanthemen kommen immer dann vor, wenn es gar nicht zu vermeiden ist. Aber eigentlich ist die Haltung des Kickers eine Nichthaltung.
Gegen diese Kritik verteidigt sich Kicker-Chef Jörg Jakob. Der Kicker beschäftige sich bereits intensiver mit diesem Thema, bilde aber gemäß seiner Leitlinien die Breite aller Stimmen im Fußball ab.
Selbstverständlich müssen wir auch die Fans hören, aber eben nicht nur sie.
Trotzdem, als Ende Februar Fans gegen den DFB protestierten und mit kritischen, aber auch beleidigenden Spruchbändern gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp vorgingen, fanden sich in Kicker-Artikeln und Kommentaren Begriffe wie Chaoten, Täter oder geistige Brandstifter. Es wurden sogar Bezüge zum rechtsextremen Anschlag von Hanau aus der Vorwoche hergestellt. Sind solche pauschalen Zuschreibungen passend für ein Magazin, das sonst für präzise Analyse und differenzierte Wortwahl steht? Jörg Jakob meint ja.
Die Fanproteste in der Art, wie sie dann stattgefunden haben, waren möglicherweise von der Tonlage her zu diesem Zeitpunkt nicht die richtigen. Und dann bekommt man auch einmal vielleicht in einer deutlicheren Tonlage was zurück. In einem Meinungsbeitrag wohlgemerkt.
In die Zukunft blickt der Kicker optimistisch. Er muss nicht wie andere Zeitschriften darauf warten, dass die digitalen Erlöse die aus dem Print übertreffen. Das ist bereits seit 2 Jahren der Fall. Trotzdem kann der Kicker noch nicht auf die klassischen Printausgaben montags und donnerstags verzichten, sagt Jakob, auch wenn es eine inhaltliche Differenzierung gibt.
Logisch und klar ist doch, dass sich Print immer mehr zu einem tiefgründigen, hintergründigen, erklärenden Medium entwickelt und dass das aktuelle Geschehen, die reine Spielberichterstattung, sich in der Zukunft deutlich mehr noch im Digitalen abspielen werden.
Und die tiefen Analysen dann immer noch im gedruckten Kicker stehen, so wie schon vor 100 Jahren. Das war ein Beitrag von David Freches. Und wir bleiben noch kurz beim Sportjournalismus. Wobei ich Journalismus jetzt mal eher in Anführungszeichen setzen würde bei dem, worum es jetzt geht. Uns ist nämlich ein Interview aufgefallen. Ein Interview im SWR-Fernsehen in der Sendung SWR Sport vom Wochenende. Das Interview mit dem Fußballtrainer Jürgen Klopp. Das fängt mit Blick auf journalistische Distanz und kritische Haltung und so nämlich direkt schon, ja, so ein bisschen komisch an.
Nochmal den herzlichsten Glückwunsch aus Stuttgart nach Liverpool. Lieber Kloppo, großartig. Vielen, vielen Danke. Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir duzen uns. Ich glaube, das ist authentischer.
Ja, das wäre jetzt wirklich schwierig. Ja, nee, gerne.
Ja, ne, gerne. Leider verrät die SWR-Moderatorin Lea Wagner in der Sendung nicht, warum Siezen unauthentisch wäre. Die Familien von Klopp und Wagner kennen sich seit über 20 Jahren. Klopp und der Vater von Lea Wagner, die werden in Medienberichten auch immer wieder als beste Freunde bezeichnet. Ja, und wohl auch deshalb sind dann die Fragen in dem über 12-minütigen Interview nicht so richtig kritisch hart nachbohrend.
Aber das ist natürlich heftig. Dann wird man Meister, dann muss man alle 3 Tage weiterhin spielen. Dann hat man auch noch keine Zuschauer im Stadion. Wie packst du das, die Jungs noch so zum Brennen zu bringen?
Gute Frage. Und am Schluss gibt es dann auch noch ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Liverpool, was privat völlig in Ordnung geht von Familie zu Familie, aber dann doch Fragen aufwirft, ob das journalistisch alles so astrein war. Auch weil sich ganz grundsätzlich die Frage stellt, ob die Tochter eines Profifußballtrainers überhaupt unbefangen über Profifußball berichten kann. Lea Wagner ist nämlich die Tochter von Schalke-Trainer David Wagner. Wir haben diese Fragen weitergegeben an den SWR. Der teilt mit, dass es im Nachhinein betrachtet besser gewesen wäre, die Verbindung zu Klopp gleich zu Beginn der Sendung, zu Beginn des Interviews deutlich zu machen. Lea Wagner sei aber eine junge, hochtalentierte Journalistin, die bisher überhaupt keinen Anlass gegeben habe, an ihrer Objektivität und Unabhängigkeit zweifeln zu lassen. Na dann. Über sich selbst sprechen, das fällt vielen Menschen schwer. Und das gilt auch für Journalistinnen und Journalisten. Die sprechen gerne über vieles, aber eben eher nicht so gerne über sich selbst. In der Corona-Krise mussten sie das dann aber doch machen, zwangsläufig, einfach weil viele Journalistinnen zumindest mal kurz erklären mussten, dass sie gerade nicht mehr auf Ortstermine gehen können oder dass sie gerade ihr Schlafzimmer zum Radiostudio umgebaut haben. Ob die Corona-Krise dazu führt, dass Medienmacher auch auf Dauer mehr über ihre eigene Arbeit sprechen, das hat sich Stefan Fries für uns angeguckt.
Dass das mal weltumfassend und weltumspannend wird und Einfluss hat auf so viele Menschen und natürlich auch auf unsere Arbeit, überall, das hätte ich nie für möglich gehalten.
ZDF-Nachrichtenredakteur Carsten Thurau berichtet, wie er die Corona-Krise anfangs unterschätzt hat. Wie viele Kolleginnen und Kollegen seines Senders erzählt er in einer hausgemachten ZDF-Dokumentation, wie Corona seine Arbeit verändert hat. Wie Masken beschafft, Trennwände gebaut, Sendungen neu konzipiert wurden. 45 Minuten ist die Doku lang, die das ZDF gerade online gestellt hat. Mit Einblicken in die Arbeit, manchem Selbstlob von Redakteuren und wenig Selbstkritischem. So ausführlich wie das ZDF hat bisher kaum ein Medium die eigene Arbeit transparent gemacht. Lange haben sich Journalistinnen und Journalisten dagegen gewehrt oder es schlicht für unnötig gehalten, über sich selbst zu sprechen. Die Corona-Krise hat das geändert, nicht nur im ZDF, sondern auch in vielen anderen Redaktionen.
Der Mundschutz, den ich jetzt aufhabe, den habe ich auch auf, wenn ich am Schneidetisch sitze, wenn ich am Schreibtisch sitze. Und vor allen Dingen, wenn ich rausgehe. Das ist bei uns allen so. Man gewöhnt sich daran. Ich nehme ihn immer nur dann ab, wenn ich ein Interview gebe oder wenn ich mit jemandem rede, der ganz, ganz, ganz weit weg ist und auch den Mundschutz abnimmt, weil wir ganz kurz mal sehen wollen, wie die Menschen aussehen.
ARD-Korrespondentin Christiane Meyer aus New York im YouTube-Kanal des Weltspiegels. So viel Transparenz in Fernsehen, Radio, Zeitung und online hat Kommunikationswissenschaftler Julius Reimer bisher nicht gesehen. Reimer forscht seit Jahren am Hans-Bredow-Institut in Hamburg über Transparenz in Medien.
Teilweise geschah das dann auch tatsächlich sehr, sehr anschaulich und personalisiert. Teilweise wurde eher oberflächlicher erzählt, was sich alles verändert hat. Das ging hinein bis ins Persönliche, dass man jetzt das Feierabendbier leider per Videochat nur noch machen kann.
Die Freie Presse Chemnitz hat wochenlang in kurzen Videos Mitarbeiter von ihrer neuen Form der Arbeit erzählen lassen. Etwa Reporter Jens Eumann, der erklärt, warum er über Demonstrationen mit Verschwörungserzählungen berichtet.
Natürlich sollte man sich sehr wohl überlegen, ob man jeden kleinen Quatsch, der da irgendwo rumspukt, dann auch noch multipliziert. Dadurch, dass wir als Medium haben ja eine gewisse Multiplikatorfunktion, da muss man schon erwägen.
Aufgenommen hat die Videos Sascha Aurich, stellvertretender Chefredakteur Digitales.
In so ein kompakter, informativer, aber durchaus auch unterhaltsamer Austausch zwischen zwei Journalisten oder auch mal einem Experten außerhalb der Redaktion.
Vor der Krise haben viele Medien eher selten über ihre eigene Arbeit berichtet, etwa über die Quellenauswahl. Bei den zwei Hauptquellen für die Zahlen von Infizierten, Erkrankten und Verstorbenen war es aber offensichtlich, dass Medien offenlegen mussten, welche Daten sie melden, die des Robert-Koch-Instituts oder die der Johns Hopkins-Universität. Medienforscher Julius Reimer nennt das Produkt- oder Beitragstransparenz.
in dem beispielsweise klar gesagt wird, welche Quellen verwendet wurden für einen Beitrag, in dem vielleicht auch problematische Aspekte dieser Quellen genannt werden, in dem offengelegt wird auch, welche Fragen man bei der Recherche nicht beantworten konnte.
Die meisten Transparenzbeiträge deutscher Redaktionen bezogen sich allerdings viel allgemeiner auf die Arbeitsbedingungen und gingen selten ins Detail. Dabei könnte Transparenz Ihnen durchaus helfen.
Theoretisch soll Transparenz dazu führen, dass das Publikum mehr darüber weiß, wie überhaupt die Nachrichten zustande kommen und darüber dann eben auch eher in die Lage versetzt wird, die Qualität der Nachrichten einzuschätzen und wertzuschätzen. Und das Ganze soll natürlich das Vertrauen in die Medien erhöhen. Das ist die große Hoffnung, die allerdings, muss man auch sagen, in Teilen bereits empirisch zumindest gestützt wird.
Verallgemeinerbar sei das allerdings nach Forschungslage bisher nicht, sondern hänge sehr vom Medium ab und von der Art und Weise der Transparenz. Welche Auswirkungen die Transparenzoffensive in der Corona-Krise hat, kann auch Reimer noch nicht sagen. Er beurteilt die Berichterstattung sehr unterschiedlich. Wenn nur gezeigt werde, wie Bürocomputer ins Homeoffice gebracht würden, sei das zu wenig, genauso wie Menschelndes allein. Eingeständnisse der unsicheren Faktenlage lobt Reimer aber. Die Freie Presse in Chemnitz will auch nach der Krise weitermachen, sagt Redakteur Sascha Aurich, der von positivem Feedback der Leserschaft berichtet. Nach seiner Wahrnehmung sorgt die Transparenz auch für mehr Vertrauen.
Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, zu vermitteln, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem, was ich da jeden Tag präsentiert bekomme.
Und hinter diesem Beitrag gerade verbarg sich mein Kollege Stefan Fries zur Frage, ob wir Leser und Zuschauerinnen und Zuhörer auch nach der Corona-Krise noch so oft hinter die Redaktionstüren gucken dürfen wie im Moment. Und einer, dem der Kontakt zu seinen Hörerinnen auch immer sehr wichtig war, das war Christian Bienert.
Herzlich willkommen, liebe Rätselfreunde. Einen schönen und angenehmen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen, wo auch immer Sie uns jetzt zuhören. Wir machen Musik, Sie können miträtseln. Und wenn Sie sich hier mit einer Karte beteiligen, dann haben Sie die Chance zu gewinnen. Oder Sie hören nur so zu, spielen für sich, überprüfen Ihr Gedächtnis. Na, dann gibt's auch einen Sieger, und zwar der im Familienkreis, der es eben zuerst raus hat.
Jahrelang hat Christian Bienert das klingende Sonntagsrätsel im Westberliner Rundfunksender RIAS mitgestaltet und von Ende der 80er bis 2012 die Radiosendung auch selbst moderiert. Das Sonntagsrätsel, das läuft ja auch heute immer noch bei Deutschlandfunk Kultur. Und Christian Bienert hat kistenweise Hörerpost bekommen. Allein im März 1990 fast 400.000 Briefe bzw. Postkarten. Das Deutschlandradio hat heute mitgeteilt, dass Christian Bienert vor einer Woche gestorben ist, im Alter von 72 Jahren. Bienert habe das Sonntagsrätsel zu einer der ältesten und erfolgreichsten Radiosendungen Deutschlands gemacht, sagte Deutschlandradio-Programmdirektor Andreas Peter Weber.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Peter Berger, stellvertretender Redaktionsleiter der Borkner Zeitung. Unser lokaler Aufmacher dreht sich morgen um eine Hundefreilaufzone. Folgender Hintergrund: Im vergangenen Jahr ist eine beliebte Fläche gesperrt worden aus Naturschutzgründen. Und jetzt sind die Hundebesitzer ein bisschen unfroh, um nicht zu sagen sehr verärgert, und müssen jetzt gucken, wo sie jetzt mit ihren Hündchen Gassi gehen. Die Stadt Borken will da jetzt einspringen und eine sogenannte Hundefreilaufzone schaffen. Arbeitstitel unseres morgigen Aufmachers lautet daher: Stadt plant Ersatz für Hund und Herrchen.
Es bleibt alles anders in diesem Corona-Jahr. Und das gilt besonders für Großveranstaltungen wie die Frankfurter Buchmesse. Die findet zwar statt, Mitte Oktober, aber weil nicht alle Ausstellerinnen und Interessierte dabei sein können, wird es zum ersten Mal parallel zur ganz normalen Veranstaltung auch ein großes digitales Programm geben, also im Netz. Was genau da in diesem Internet in diesem Jahr passiert, rund um die Frankfurter Buchmesse, das hören Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Und Medias Res gibt's morgen wieder und ist bis dahin online zu finden unter deutschlandfunk.de/mediasres. Christoph Sterz wünscht noch einen guten Dienstag.